Hallo.
Wir sind Lars
und Dario.
Wir sind beide Juristen und diskutieren gerne über Recht und Politik.
Und das Ganze legen wir euch jetzt als Podcast auf die Ohren. Viel Spaß bei zwei Juristen, drei Meinungen.
Angesichts der nicht ausreichenden Anzahl der dem Landgericht Darmstadt zur Verfügung stehenden Richterinnen und Richter kann die in vielen Bereichen bereits eingetretene erhebliche Verlangsamung der Rechtspflege nicht mehr durch die Maßnahmen der Geschäftsverteilung abgewendet werden. So, Dario, das ist ein Zitat des Landgerichts Darmstadt, das ich jetzt mal rausgesucht habe als Einstieg für unsere Folge, weil das doch sehr hart ist in der Formulierung und in der inhaltlichen Ausrichtung. Wir wollten ja in dieser Folge über Richtermangel sprechen und ja, ich dachte, ich nutze das dann gerade mal als Einstieg.
Ja, hallo Lars. Ich freue mich, dass wir diese Folge jetzt machen, weil ich glaube, dass es derzeit extrem akut ein Problem ist. Der Richtermangel greift gerade in Hessen auch ganz besonders um sich, was dann ja mein Bundesland wäre. Aber auch andere Bundesländer haben da so ihre Probleme. In Hessen ist es nur besonders akut. Und insofern dient Hessen eigentlich auch mehr oder weniger als mahnendes Beispiel für die anderen Bundesländer. Da muss was passieren, sonst haben wir eine Situation, die wir abwenden müssen. Genau, und zwar wollten wir jetzt zunächst einmal über das Zitat reden. Das Zitat ist ja, hast du schon gesagt, besonders heftig in seiner Wortwahl eigentlich, weil man muss sich, glaube ich, mal vergegenwärtigen, was das Zitat überhaupt aussagt, nicht wahr?
Ja, das Zitat spricht davon, dass die jetzt schon eingetretene Verlangsamung der Rechtspflege, das bedeutet, dass jetzt schon der Betrieb des Gerichts verlangsamt ist, also dass die Verfahren nicht so schnell abgewickelt werden können, die Klagen nicht so schnell durchkommen, wie das normalerweise der Fall wäre. Dieser Zustand wird jetzt noch überschritten werden und sie werden ihre Aufgaben nicht mehr bewältigen können, weil sie zu wenig Richter haben. Und dass dieser Beschluss, der ist vom Präsidium des Landgerichts. Und da muss man sich auch mal überlegen, was das für eine Situation ist, dass das Landgericht diese Presse, ist ja eigentlich eine Pressemitteilung, man möchte damit die Öffentlichkeit erreichen, dass das so verfasst wird. Also das leitet man schon gar nicht mehr an die Politik weiter, weil man, also das ist jetzt eine Mutmaßung, weil man da wohl kein Gehör findet. Und was du dann erzählt hast von eurer, ich glaube, das ist die Justizministerin, ne? Dass sie die Lage auch gar nicht so prekär sieht.
Ach so, ja.
Das spricht genau dafür.
Genau, unsere Justizministerin Eva Kühne-Hörmann von der CDU, die sieht schon, dass es einen Bedarf gibt, sieht diesen Bedarf aber gar nicht so dadurch zu decken, dass jetzt neue Richter eingestellt werden, sondern die größere Stellschraube ist, so wie ich sie da verstanden habe, tatsächlich eher über eine andere Geschäftsverteilung zu erreichen, beziehungsweise über eben möglicherweise Reformen in der Gerichtsorganisation. Wobei man da ja dazu sagen muss, also über die Geschäftsverteilung kann ja so das Zitat des Landgerichts selbst jetzt auch einfach nichts mehr erreicht werden. Die Geschäftsverteilung reizt bereits die Kapazitäten, die man an Richtern hat, komplett aus.
Man muss sich ja auch überlegen, was die Frau damit sagt, ne? Das bedeutet ja auch, dass die Richter wohl mehr Arbeit übernehmen müssen und möglicherweise auch die einzelnen Richter nicht mehr zusammensitzen im Senat, während sie ein Urteil fällen. Das sind alles Dinge, die Probleme verursachen. Was das genau zur Folge hat, da kommen wir später nochmal drauf.
Ja. Genau. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, das Landgericht Darmstadt ist ja damit nicht alleine, sondern es hat ja inzwischen auch schon der Präsident des Landgerichts Frankfurt eine ähnliche Aussage getroffen und hat gesagt, die Justiz ist am Limit. Und tatsächlich nicht nur das Landgericht Frankfurt, sondern sehr kürzlich auch noch das Landgericht Gießen hat sich dem jetzt angeschlossen. Also man sieht, es sind immer mehr Gerichte jetzt, die hier diese Meldungen jetzt absetzen und sagen, wir sind auf Kapazitätsgrenze. Wie kommen wir denn auf das Thema? Also zum einen natürlich haben wir die allgegenwärtigen Zeitungsartikel dazu, die jetzt mehr oder weniger im Tagesrhythmus fast schon rauskommen. Zum anderen hatte ich kürzlich die Freude, an einem Zoom-Meeting teilzunehmen, an einer Besprechung, wo auch Frau Dr. Charlotte Rau die stellvertretende Vorsitzende des Hessischen Richterbundes ist und Richterin am Oberlandesgericht anwesend war. Und die hatte uns dann auch durchaus ein bisschen darüber erzählen können, wie so die Sicht des Hessischen Richterbundes ist, auch wie so ihre private Sicht ist. Das war unglaublich spannend, weil sie uns auch natürlich tiefe Einblicke geben konnte, da sie selbst, wie gesagt, Richterin am Oberlandesgericht ist. Und auch für mich privat eine kleine Freude, weil sie tatsächlich auch meine mündliche Prüfung im ersten Staatsexamen mit abgenommen hat.
Okay.
Ja, gut, aber das jetzt so nur am Rande. Vielleicht muss man, um sich zu vergegenwärtigen, wie denn letztendlich die Situation für die Richter ist, erstmal fragen, wie die Richterausbildung tatsächlich ausgestaltet ist. Ne? Paragraph 5 Deutsches Richtergesetz sagt letztendlich, die Befähigung zum Richteramt erwirbt, wer das rechtswissenschaftliche Studium an einer Universität mit der ersten Prüfung und einem anschließenden Vorbereitungsdienst, das sogenannte Referendariat, mit der zweiten Staatsprüfung abschließt. Also das heißt, wer das erste Staatsexamen mit Schwerpunktbereichsprüfung, das Referendariat und dann im Anschluss das zweite Staatsexamen vollständig abschließt, der hat die Befähigung zum Richteramt. Das heißt, jeder sogenannte Volljurist, den wir in Deutschland haben, hat grundsätzlich nach § 5 Deutsches Richtergesetz die Befähigung zum Richteramt. Und letztendlich ist dann auch die übrige juristische Ausbildung im Juristenausbildungsgesetz und Juristenausbildungsordnung festgeschrieben. Und dieses Referendariat dauert 2 Jahre. Das erste Staatsexamen kann so in der Regel, sag ich mal, regelmäßig, frühestens nach 4 Jahren, kann die Prüfung abgelegt werden. Bei vielen dauert es auch länger. Und dann eben diese 2 Jahre Referendariat, die dann direkt im Anschluss das zweite Staatsexamen haben. Das heißt, die Mindeststudienzeit beträgt tatsächlich, also die tatsächliche beträgt eigentlich etwa 6 Jahre, so wird das jedenfalls, also die BAföG-Berechnung geht beim Jurastudium von, ich glaube, 11 Semestern aus, basierend auf einer statistischen 11, irgendwas Erhebung in der Regelstudienzeit. Also das heißt, man muss sich halt vor Augen führen, wir haben hier etwa 6 Jahre, die meisten Leute studieren. Und dann haben sie grundsätzlich zwar die Befähigung zum Richteramt, aber tatsächlich heißt diese Befähigung noch nicht, dass sie, auch wenn sie sich jetzt auf eine Richterstelle bewerben wollen würden, vom entsprechenden Justizministerium dann berücksichtigt werden.
Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Der Staat möchte nämlich nur Leute einstellen, die einen besonders guten Abschluss erworben haben. Wir sprechen da von einem Prädikatsabschluss. Der fängt bei 9 Punkten an. Den haben etwa 15% der Absolventen. Und der Staat möchte eben die besten Leute, gerade fürs Richteramt auch und die Staatsanwaltschaft, weil dadurch ein gewisser Qualitätsstandard in der Rechtspflege garantiert werden kann. Und genau diese Leute findet der Staat eben nicht mehr so.
Genau, wenn ich da nochmal einhaken darf. Also du sagtest jetzt, dass ein Prädikatsexamen gefordert wird. Das ist natürlich auch unterschiedlich von Land zu Land. Während die einen noch tatsächlich wenigstens ein Prädikatsexamen fordern, manche auch die Spezifika haben, welches der beiden Staatsexamina denn mit einem Prädikat abgeschlossen worden sein muss, ist es tatsächlich so, dass man in Hessen tatsächlich nur dann berücksichtigt wird, wenn man wenigstens 16 Punkte insgesamt hat, auf dieser Skala von 18 Punkten, wo mehr als 9 Punkte dann eben nur 15% schaffen. Also wer mehr als 18 Punkte insgesamt hat und im zweiten Staatsexamen mindestens 8 Punkte.
Genau. Jetzt wollten wir noch was zur Grundproblematik überhaupt sagen. Also warum gibt es denn so wenige Richter, die nachkommen? Dem liegt erstmal eine Studie des Deutschen Richterbunds zugrunde und diese hat errechnet, dass 41% der Richter und Staatsanwälte, die wir jetzt haben, bis 2030 in Ruhestand gehen. Also ein erheblicher Teil der Leute fällt weg, die diesen Job aktuell machen. Jetzt ist es so, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, wie viel Jura-Absolventen es gibt. Also wie viele Leute das zweite Staatsexamen abgeschlossen haben und damit eben die Befähigung zum Richteramt haben, was du eben erklärt hast. Und zwar waren das 1998 noch 10.397 und 2018 hatten wir nur noch 7.829. Also ein erheblicher Rückgang. Dazu kommt noch, dass von den wenigeren Absolventen mehr in die Wirtschaft gehen wollen, weil dort eben höhere Gehälter locken.
Genau. Und dann kann man sich vielleicht auch einfach mal, um das Ganze ein bisschen zu durchdringen, die Richterbesoldung und die Gehälter, die Einstiegsgehälter in der freien Wirtschaft mal so ansehen. Richter werden grundsätzlich nach der Besoldungstabelle R in den Gruppen R1 bis R10 besoldet und in den Gruppen R1 und R2, wo sich eben die meisten in Anführungszeichen einfachen Richter befinden, auf bis zu 11 Stufen, jeweils in Stufen vergütet. Da sehen wir uns jetzt einfach für die Vergleichbarkeit die Einstiegsgehälter der Richter an. Die liegen in der Gruppe R1 auf der Stufe 1, also das Einstiegsgehalt eines einfachen Richters in Anführungszeichen, liegt bei 4.144,88 € brutto. Das ist nicht unglaublich wenig, aber es ist halt auch nicht enorm viel, wenn man das vergleicht mit den Einstiegsgehältern, die in der freien Wirtschaft locken, für jemand, der ein einfaches Prädikatsexamen oder gar ein zweifaches Prädikatsexamen hat, der kann dann, wenn er in eine entsprechende Großkanzlei geht, auch mit Gehältern von, das war vor ein, zwei Jahren vielleicht noch bei 100.000 € jährlich brutto Einstiegsgehalt, die liegen inzwischen sogar schon bei 150.000 Einstiegsgehalt. Das wären dann unter Umständen halt eben mal so 10.000-12.000 € brutto, die man da Einstiegsgehalt im Monat hat. Da muss man zwar natürlich zum einen sagen, okay, die Gehaltsstruktur ist anders, weil auch die Arbeitsstruktur anders ist. Richter haben zum einen geregeltere Arbeitszeiten, Klammer auf, so sie das möchten, Klammer zu, und sind halt in ihrer Arbeitsausgestaltung komplett frei. Das ist einfach die Unabhängigkeit der Richter, die auch dazu führt, dass sie ihre Arbeit sich gestalten können, wie sie das möchten. Während, wenn ich jetzt in einer Großkanzlei anfange zu arbeiten, da muss ich halt Tag und Nacht mehr oder weniger verfügbar sein und muss da meine gesamte Lebenszeit opfern. Dementsprechend, viele Leute machen das auch nicht lange, aber es ist zumindest so, also dieser Unterschied kann natürlich auch in der unterschiedlichen Vergleichbarkeit natürlich liegen. Dennoch ist halt der Unterschied, also das ist mehr als das Doppelte, ne, was das ausmacht.
Genau. Also Ja, da merkt man schon, die Wirtschaft weiß wirklich die guten Abschluss, die Leute mit gutem Abschluss zu sich zu locken.
Durchaus, ja. Und die Sache ist halt auch, man hat vielleicht, wenn man so das klischeehafte Richterbild vor Augen hat, der Richter, der da vor seiner Akte sitzt, ein bisschen Däumchen dreht, sich einen Kaffee macht und dann eine Entscheidung trifft, vor Augen, aber das bildet auch einfach überhaupt nicht mehr die Realität ab, ja. Also wir sind klar, den Richtern kann nicht vorgeschrieben werden, wie schnell sie arbeiten. Das heißt, wir können dem Richter nicht sagen, du entscheidest jetzt in 3 Minuten bitte diesen Fall. Diese Art der Entscheidungsgewalt haben wir über die Richter nicht. Das dürfen sie noch selbst entscheiden. Aber natürlich ist eine faktische Arbeitsbelastung einfach da, weil es gibt eine gewisse Zahl von Eingängen, die bei Gericht verzeichnet werden. Und diese Fälle müssen halt in der Zeit abgearbeitet werden, dass dann am Ende keine Rechtsstaatlichkeitsbedenken bestehen. Das heißt, es gibt faktisch schon eine Geschwindigkeit, mit der Richter arbeiten müssen, und die ist enorm gestiegen in den letzten Jahrzehnten.
Genau, und das zeigt sich ja auch an Pepsi.
Genau. Ja, Pepsi ist klingt erstmal süß, ist aber tatsächlich ein Akronym für Personalbedarfsberechnungssystem. Das ist ein System, was in Deutschland eingesetzt wird für die Bedarfsberechnung des Personals in der richterlichen, staatsanwaltschaftlichen und den Rechtsfliegerdiensten im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Und Pepsi wird dann halt eben geschrieben PEBB, Paragraphenzeichen Y. Dieses Pepsi berechnet, dass in Hessen 200 Richterstellen fehlen. Dann, wie macht es diese, wie berechnet es das? Naja, Pepsi wurde Anfang der Nullerjahre von einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft erdacht quasi in einem Gutachten. Und dann wurden, das war, meine ich, 2004 etwa, in statistischen Erhebungen hat man verzeichnet, welche Fälle wie lang brauchen. Also das wurden dann zum Beispiel unter anderem am Landgericht Darmstadt, meine ich, war das, wurden dann tatsächlich die Zeiten, die Richter für einzelne Kategorien von Fällen gebraucht haben, aufgezeichnet, und dann hat man daraus einen Mittelwert mehr oder weniger erstellt, wie lange ein beispielsweise Diebstahl jetzt, wenn wir in die Strafgerichtsbarkeit gucken, wie lange sich ein Richter für eben einen Diebstahl üblicherweise nehmen muss. Und basierend darauf kann man dann natürlich, wenn wir so eine Durchschnittsbearbeitungszeit haben, wenn wir jetzt feststellen, angenommen, ein Diebstahl dauert, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, 1 Stunde, und ich habe 10 Eingänge bei den Diebstählen, dann haben wir eben eine Arbeitsbelastung von 10 Stunden, und weil wir ja wissen, wie viel Arbeitszeit ein einzelner Richter in der Woche bringen kann, wissen wir, wie viele Richterstellen wir brauchen. Und dann gibt es eben basierend auf einer vollen Ausstattung mit Richtern, das sogenannte Pepsi 100, wäre dann, dass wir genau so viele Richter haben, wie wir brauchen, um die derzeitige Zahl von Eingängen zu bearbeiten. Und um dieses Pepsi 100 zu erreichen, dafür fehlen in Hessen nach eben diesem System 200 Stellen.
Okay, also jetzt schon faktisch unterbesetzt, kann man sagen,
nach diesem System. Ja, wir sind faktisch schon unterbesetzt. Was dann noch krass dazu kommt, ist, dass bei Pepsi 100 gerade nicht berücksichtigt wird, welche Eingänge wir bereits hatten. Also wenn wir jetzt eine Ausstattung von 100% erreichen und sagen, wir haben genauso viele Richter, wie wir brauchen, um die neuen Eingänge zu bearbeiten, dann wird da nicht berücksichtigt, dass wir jetzt unter Umständen schon einen riesigen Stapel an unbearbeiteten Fällen liegen haben, die noch nicht berücksichtigt worden sind in der Arbeitsbelastung. Das heißt, selbst mit Pepsi 100 schaffen wir es nicht, diese Fälle abzuarbeiten.
Okay, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was heißt das denn ganz konkret, dass wir zu wenig Richter haben? Das hört sich jetzt erstmal so abstrakt an. Naja, Die Richter werden weniger Zeit pro Fall haben. Zusätzlich werden die Verfahren länger dauern. Und das kann halt für Leute, die in U-Haft sitzen, ja schon problematisch werden. Die Haftprüfung dauert länger.
Beziehungsweise gibt es natürlich für die Haftprüfung auch gewisse Fristen einfach, die eingehalten werden müssen. Und die Haftprüfung, die kann zwar länger dauern, aber natürlich nur bis zu der Grenze dieser Frist. Mhm. Und wenn die Frist ausläuft, dann muss jemand, der eventuell eigentlich in U-Haft bleiben sollte, muss dann entsprechend auf freien Fuß gesetzt werden.
Ja. Oder wenn man sich jetzt mal so ein bisschen in die Situation eines normalen Bürgers reinversetzt, ja, wenn man dann einen belastenden Verwaltungsakt von der Verwaltung aufgedrückt kriegt und wehrt sich dagegen, klagt, dann hat man über längere Zeit, vielleicht Jahre, dieses Damoklesschwert dieses Verwaltungsakts über sich hängen. Das kann ja natürlich schon belastend sein, der Garten irgendwie umgebaut werden soll, die Gartenlaube abgerissen werden soll, irgendwelche Zahlungen anstehen. Das ist alles nicht schön und das führt eben in der Summe zu weniger Gerechtigkeit, weil das Justizsystem weniger genau sein kann. Es kann sich weniger auf die Einzelfälle konzentrieren. Und das schwächt unseren Rechtsstaat.
Genau. Wir haben also diese Probleme, dass wir weniger Zeit für den einzelnen Fall aufbringen können. Wir haben die Probleme unter Umständen in den Bereichen Haftprüfung. Da muss man auch dazu sagen, nicht, dass jetzt irgendjemand die Sorge hat, dass da reihenweise schwerste Straftäter entlassen werden, weil die Haftprüfung der U-Haft nicht rechtzeitig gekommen ist. So ist es natürlich nicht. Die Gerichte erkennen das ja auch und dadurch werden relativ viele Richter dann auch aus ihrer ordentlichen Gerichtsbarkeit in der Regel abgezogen, also üblicherweise aus der Zivilgerichtsbarkeit werden die abgezogen und entscheiden dann über die Haftprüfung. Das bedeutet aber letztendlich nicht, dass das Problem behoben ist, sondern es hat sich halt nur verschoben. Dann haben wir nämlich diesen Mangel in der Zivilgerichtsbarkeit.
Was dann noch dazu kommt, ist, dass um mehr Richter an die Gerichte zu locken, werden die Notenvoraussetzungen herabgesetzt. Und das kann eben auch dazu führen, dass weniger gute Richter eingestellt werden.
Muss natürlich nicht. Ja. Also, ja. Weil es gibt auch sehr, sehr viele gute Juristen, Top-Juristen, muss man sagen, die ja nicht ganz diese Voraussetzungen erfüllen. Aber man muss natürlich sagen, je höher diese Schwellenwerte sind, umso wahrscheinlicher ist, dass man dort einen ordentlichen Juristen sitzen hat. Aber es ist halt, es gibt so große Unsicherheiten bei den Noten, da können
genau
mehr oder weniger mit der gleichen Leistung 4 Punkte mehr oder 4 Punkte weniger genauso gut erreicht werden. Deswegen braucht man halt eine gewisse hohe Punktzahl, damit man sicher sagen kann, die Person muss schon wenigstens was auf dem Kasten haben.
Ja, denn man muss ja sehen, der Richter, der ist immer quasi das Ende des Prozesses auch so. Wir könnten einen Anwalt haben, der nicht so sonderlich gut ist. Das wird dann durch den Richter noch einigermaßen aufgefangen. Wenn das umgekehrt ist, dann wird's problematisch.
Ja. Und ein Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, ist, man könnte natürlich jetzt, um vielleicht schon so einen leichten Ansatz hier reinzubringen, man könnte natürlich die Richter auch in weniger nur über die Note letztendlich filtern, sondern dann halt möglicherweise in solchen Assessment-Centern, wie das auch in der privaten Wirtschaft passiert, wo dann die Leistungen bewertet werden und wir uns ansehen, was schafft die Person denn alles? Hat sie vielleicht eben die entsprechenden Leistungen, die sie erbringen kann? Das könnte man natürlich theoretisch tun, ist aber auch wieder ein enorm großer Aufwand, muss man auf der anderen Seite sehen, dass die in Assessment Centern eben ausgewählt werden, die Richter. Und ist natürlich auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden.
Ja, aber ich denke, wir müssen allgemein definitiv mehr Geld investieren. Das sollte uns der Rechtsstaat wert sein.
Ja.
Und das schließt ja auch solche Programme eben ein, wie du das beschrieben hast.
Ja, ich meine, Pepsi ist jetzt ein Beispiel, wo man es eigentlich gut gedacht hat, aber im Endeffekt nicht gut gemacht. Also wir haben jetzt dieses Pepsi dieses Pepsi berechnet uns, wir brauchen 200 zusätzliche Stellen. Warum orientiert man sich daran nicht und schafft dann tatsächlich mal Stellen? Bis vor kurzem hat man ja sogar in Hessen noch Richterstellen abgebaut, weil diese maximale Arbeitsauslastung eben noch nicht erreicht war. Und so hat das dann dazu geführt, dass man Stellen abgebaut hat, obwohl Pepsi bereits gesagt hat, dass wir arbeiten unter Pepsi 100. Also wir haben keine 100%ige Ausstattung. Dieses Problem hat auch ein Folgeproblem. Und das ist nämlich meine Vermutung, warum eben diese 200 Richterstellen nicht geschafft worden sind. Wenn ich 200 Richterstellen schaffen möchte, dann reicht es eben nicht, dass ich 200 Richter einstelle, sondern Richter haben ja auch Mitarbeiter. Das sind dann zum Beispiel Urkundsbeamte, die dann eben möglicherweise Verfügungen ausfertigen für den Richter. Diese ganzen Beamten, die da eben mit darunter hängen, die fehlen uns ja auch. Und so sind es eben nicht 200 Stellen, die unbesetzt sind, sondern da hängen dann natürlich an jedem Richter jeweils nochmal mehrere mit drin, sodass das dann eigentlich wahrscheinlich eher in den vierstelligen Bereich an Personalmangel geht.
Ja, ich denke, man könnte dem auch entgegenwirken, indem man mehr digitalisiert.
Ja.
Dadurch könnte man bestimmte Prozesse verkürzen oder unnötig machen. Da ist ja die E-Akte auch so eine Sache.
Genau. Ne? Genau. Die E-Akte ist so ein großes Ding, was eigentlich schon in die Anwaltskanzleien Einzug gefunden hat. Das muss man sich dann in etwa so vorstellen, dass während die Anwaltskanzleien mehr oder weniger alles digital machen, wird das dann in den Gerichten eben doch noch alles in Papierform gehandhabt. Und jetzt die Entwicklung ist ja so, dass jetzt seit dem 1.1. für Anwaltskanzleien auch verpflichtend ist, eine Übertragung aller ihrer Schriftsätze über das sogenannte BEA, also das besondere elektronische Anwaltspostfach. Die Übertragung per BEA war lange Zeit sehr umstritten, weil sie nicht gut funktioniert hat, aber inzwischen ist das technisch wohl halbwegs funktionabel. Und diese elektronische Übertragung ist eben jetzt verpflichtend. Und das muss man sich dann den Lauf so vorstellen. Anwaltskanzlei 1 schickt dann einen Schriftsatz, der eben als Erwiderung auf den Schriftsatz der Gegenseite in einen Prozess dienen soll, ans Gericht. Das Gericht empfängt das über das BEA, druckt das aus, heftet es in die Papierakte ab und leitet das über das BEA digital an die nächste Anwaltskanzlei weiter, sodass letztendlich alle eine Digitalfassung von diesem Schriftsatz haben. Nur das Gericht sitzt dann eben da auf seiner Papierakte. Und es führt tatsächlich so weit, dass im Prinzip die Gerichte in Deutschland schon als die größten Druckstraßen der Nation bezeichnet werden. Das hat nicht nur rein Umweltschutzaspekte, weshalb man das vielleicht anpassen sollte, sondern, wie du schon sagst, das hat auch für die Arbeitsbelastung eben durchaus eine Auswirkung. Denn ein großer Teil dessen, weshalb auch jetzt insbesondere der Präsident des Landgerichts Frankfurt seine Gerichtsüberlastung angemahnt hat, waren unter anderem auch Klagen wie diese EncroChat-Anklagen. Jetzt stelle man sich das vor, man hat so einen Chatverlauf, in dem es halt darum geht, Drogendeals aufzudecken. Und ich habe jetzt wirklich, also ausgedruckt sind es vielleicht dann tausende Seiten, wo Chatverläufe draufstehen. Und jetzt möchte eben die Anwaltskanzlei, die verteidigt, möchte vielleicht jetzt rausfinden, an welchen Stellen wurde jetzt über Drogen geredet. Und man sucht dann einen Schlüsselwort oder ein entsprechendes Synonym quasi, was da eingesetzt wird, dann kann natürlich die Anwaltskanzlei jetzt einfach hergehen und das in der digitalen Fassung einfach durchsuchen. Während das Gericht darf sich dann, wenn es das einmal durchsuchen möchte, darf sich dann gerne einen Marker in die Hand nehmen und anfangen zu suchen. Ja. Also das ist schon wirklich auch einfach eine unnötige Belastung, die auch nicht zeitgemäß ist.
Genau, und was meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt ist, um dem Richtermangel entgegenzuwirken, ist, dass wir das Studium reformieren. Wir kennen das ja alle als Jurastudenten, wenn wir sagen, dass wir Jura studieren, dann wird uns erstmal gesagt, das ist doch total trocken und langweilig, wie kannst du das denn machen? So. Und das zeigt, dass das Jurastudium einen ganz schlechten Ruf hat. Und ich habe mir da jetzt auch einige Ideen angeguckt von Professorin Sanders und Professorin Dauner-Lieb. Die hatten bei LTO ein Interview gegeben und da so ein paar Ideen gebracht, wie man das Jurastudium reformieren kann. Wir wollen dazu auch nochmal eine ausführliche Folge machen. Aber ich möchte dennoch ein paar Punkte hier nennen, weil ich wirklich denke, wenn wir das Jurastudium besser machen, im Sinne von insofern pädagogisch sinnvoller und zugänglicher, dann könnten wir auch mehr Jura-Absolventen wieder kriegen. Wir haben nämlich ein paar Umstände im Jurastudium, die das unnötig schwer machen. Da steht kein pädagogischer Sinn dahinter. Die sind einfach unnötig schwer und schrecken Leute ab. Und ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Jurastudium einen so schlechten Beruf, warum das Jurastudium einen so schlechten Ruf in der Bevölkerung hat. Und da fällt halt einerseits rein, dass wir diese Friss- oder Stirb-Mentalität haben im Jurastudium.
Ja.
Und das ist natürlich nicht offiziell, aber man hat schon so das Gefühl, dass einige Professoren so nach dem Motto handeln, weil die Alten gelitten haben, müssen auch die Jungen dadurch. Das ist pädagogisch einfach nicht sinnvoll. So, es ist doch besser, wenn man die Leute ein bisschen an die Hand nimmt auch und sie da nicht so leiden lässt. Was auch noch so ein Punkt ist, dass viele Korrektoren sich anhand von starren Lösungsskizzen orientieren. Und das führt eben dazu, dass kein freies Denken in Jura belohnt wird. Also es wäre wichtig, wenn man eben mehr individuell auf die Arbeiten eingeht, ob da vielleicht auch abseits der Lösungsskizze gute Ideen drin sind, die doch eine positive Bewertung dann ermöglichen könnten. Was die beiden in dem Interview jetzt auch genannt haben, ist, dass das Bachelor-Modell, wie das zum Beispiel an der Uni Mannheim so abläuft, dass das möglicherweise eben bundesweit übernommen wird. Das Ding ist ja beim Jurastudium, dass das eine sehr riskante Sache ist. Es ist sehr schwer, es ist sehr müßig. Und wenn man dann nach 4 Jahren durchfällt im Examen oder wenn man irgendwann zwischendrin das merkt, dass das nicht klappt, dann hat man nichts, dann steht man mit nichts da. Und an der Uni Mannheim, wo ich eben auch bin, wird das eben mit diesem Bachelor-Modell dann praktiziert. Also man erwirbt einen Bachelor in dem Sinne, dass man hat den zivilrechtlichen Teil des Staatsexamens in diesem Bachelorstudium. Das nennt sich Unternehmensjurist. Und da sind auch einige BWL-Fächer noch dabei. Und man macht seine Vertiefung im Bereich Wirtschaftsrecht, Vertiefung im Bereich BWL. Und dann erwirbt man diesen Bachelor. Und mit dem Bachelor kann man eben schon einiges machen und auch eben noch einen Master nachsetzen, wenn man nicht Volljurist werden möchte. Wenn man Volljurist werden möchte, kann man einfach das Aufbaustudium dann danach anschließen und den ganz normalen Weg zum Volljuristen einschlagen. Das sind solche Ideen, wie ich denke, dass das Jurastudium reformiert gehört. Es ist Es ist schon sehr mangelbehaftet, würde ich sagen. Ja, ich denke, da kann jeder Jurastudent auch so seine Geschichten erzählen, was da so passiert ist und welche Mentalität da einem als Student entgegenschlägt teilweise.
Also das wirst du wahrscheinlich auch so kennen. Haufenweise sogar trifft es ganz gut. Und ich denke, da werden wir dann auch in der entsprechenden Folge dann noch die ein oder andere private Anekdote vielleicht zu erzählen können. Ja. Aber so viel sei gesagt, streckenweise macht es keinen Spaß.
Ja.
Obwohl, so viel kann ich aussagen, je praktischer man dann damit arbeitet, umso faszinierender ist das auch. Also es ist so ein tolles Studium eigentlich, von der Materie her.
Ja.
Und die Leute werden da einfach mehr oder weniger systematisch demoralisiert. Das ist eigentlich nicht nur eine Unart, das ist einfach unnötig, ja.
Man muss ja auch bedenken, dass das oft irgendwie psychisch reinschlägt. Vielen Studenten geht's ja auch gar nicht gut damit. Und ich stelle mir so die Frage, muss das sein? Kann man da nicht pädagogisch wertvoller rangehen, indem man, wenn man da ein bisschen mit einer sanfteren Hand an die Studenten geht, könnte ich mir vorstellen, dass da auch mehr bei rumkommt als unter diesem Druck. Naja, da können wir ein andermal drüber sprechen.
Ja. Dann, wir hatten jetzt im Prinzip schon erste Lösungsansätze damit diskutiert. Dann würde ich auch gerne noch weitere Lösungsansätze vorschlagen. Es gibt unter anderem die Idee einer Richtervorlage. Die Richtervorlage, was soll das überhaupt sein? Einen großen Teil der Belastung im Moment der Gerichte machen mehr oder weniger diese Massenprozesse aus. Und ich meine, da ist uns einer jedenfalls allen, denke ich, bekannt. Mhm. Die VW-Prozesse sind so ein Beispiel, wo es nun mal schwierig ist, weil wir sehr unterschiedliche Sachverhalte haben. Wir haben insbesondere halt eben unterschiedliche Motoren, die in unterschiedlicher Art und Weise gebaut worden sind, die unterschiedliche Mechanismen haben. Also es gibt ja nicht die eine Abschaltvorrichtung, sondern es gibt da halt eben Schaltmechanismen, die unter gewissen Voraussetzungen eben den Verbrauch verschleiern. Und diese Mechanismen müssen dann halt für jeden einzelnen Motortypen bewertet werden. Und jetzt muss eigentlich jedes Gericht jeweils in eine aufwendige Beweisaufnahme gehen, darüber festzustellen, ob es jetzt hier eben die Tatbestandsvoraussetzungen verwirklicht sind, dass ein entsprechender Schadensersatz dann eben geltend gemacht werden kann. Das sind dann im Einzelfall nochmal Sonderkonstellationen, die jetzt hier zu weit führen würden, aber es geht vor allen Dingen dann eben um diese Kernfragen, die dann jeweils jedes Mal beantwortet werden müssen. Und die Idee ist, wir haben ja eigentlich dann das System, dass eben die niedrigen Gerichte anfangen und dann das Ganze durch den Instanzenzug nach oben läuft, bis wir vielleicht irgendwann BGH-Entscheidungen dazu haben. Und diese BGH-Entscheidungen sollen ja für eine einheitliche Rechtsprechung vor allen Dingen sorgen, bundesweit. Und jetzt ist es halt so, dass wir eine riesig durchmischte Rechtsprechung eigentlich haben in diesen Massenverfahren, weil jedes Gericht dann natürlich nach der Beweisaufnahme zu einem eigenen Ergebnis kommen kann. Und dementsprechend ist die Rechtslage komplett verwischt eigentlich. Und jetzt müssen im Prinzip alle Gerichte jeweils diese Entscheidung treffen. Dann ist der Vorschlag: Warum wird nicht zivilprozessual vorgesehen, dass es möglich ist, dass dann so ein Landgericht zum Beispiel die Beweisaufnahme, dass in die Beweisaufnahme gehen müsste, das Verfahren aussetzt und dann eben mit eben allen anderen Gerichten, die ebenfalls an diesem Punkt sind, diese Frage dann entsprechend vorlegen könnten. Ich meine, wenn es um eine Beweisaufnahme geht, müsste das wahrscheinlich ein OLG sein. Wenn es nur um eine reine Sache in eine reine Rechtsfrage geht, die ja unter Umständen auch manchmal zwischen Gerichten umstritten sein können, dann kann doch der BGH einfach zu einzelnen Rechtsfragen mal Stellung beziehen, der wird sich ja früher oder später sowieso damit beschäftigen müssen. Und dann könnten die Gerichte, die deren Entscheidung davon abhängt, sich die Zeit sparen, die sie darauf aufwenden müssen, und können dann entsprechend unter Berücksichtigung der Beantwortung dieser Rechts- oder Tatsachenfragen das Ganze dann möglicherweise dann entscheiden. Wir haben ja in Deutschland, was das angeht, auch seit einiger Zeit jetzt diese Musterfeststellungsklage. Das ist im Prinzip in Anlehnung an so ein Verbandsklagerecht, wie wir das in den USA haben, oder so eine Sammelklage, sag ich mal, wie wir das in den USA haben, wo es halt darum geht, dass wir möglichst viele Verfahren bündeln, damit wir jeweils nur ein Gericht beschäftigen müssen mit einer großen Anzahl an Verfahren. Das ist aber auch wieder in Deutschland sehr deutsch ausgestaltet. Da haben wir nämlich das Problem, dass wir die zwar zu eine gesammelte Klage haben, wir haben dann einen Musterkläger, der dann entsprechend die Prozessinstanzen durchgeht, und wenn er dann am Ende eine rechtskräftige Entscheidung erwirbt, dann kann jeder, der sich im Prinzip für diese Musterfeststellungsklage hat eintragen lassen, anhand dieser bereits getroffenen Feststellungen im Prozess ebenfalls ein Gerichtsverfahren führen, welches dann insofern vereinfacht ist, als dass die beweiserheblichen Fragen oder die entscheidungserheblichen Fragen dann letztendlich nicht nochmal im Einzelnen der Beweis darüber erhoben werden muss. Das ist sehr deutsch im Verfahren, weil wir in Deutschland einfach so Verbandsklagen sehr, sehr touchy sehen. Wir wollen auch keine Popularklagen. Das ist in Deutschland auch ein sehr altes Rechtsprinzip einfach, dass wir nicht für jemand anderen stellvertretend klagen können, oder jedenfalls in aller Regel eben nicht irgendwie wollen, dass jemand Rechte geltend macht, die nicht seine eigenen sind. Also da muss jeder für sich selbst kämpfen, was auch einfach den Grund hat. Wir wollen ja die Arbeitsbelastung niedrig halten. Da soll nicht jemand, der einfach nur genügend Zeit hat, die Rechte aller anderen Leute, die es vielleicht gar nicht wollen, einklagen.
Ja.
Das führt halt aber, wie gesagt, dazu, dass die Musterfeststellungsklage in ihrer sperrigen Art, sag ich mal, nur einen gewissen Aufwand sparen kann. Letztendlich muss doch wieder jeder Kläger sein eigenes Klageverfahren führen, mit einem eigenen Prozesskostenrisiko und allem Möglichen. Und bei der Richtervorlage ist halt auch das Problem, wie sieht denn letztendlich die Ausgestaltung aus? Geht das nur mit Rechtsfragen? Geht das in Einzelfällen auch mit Tatsachenfragen, die dann da vorgelegt werden können? Das ist alles noch sehr offen und sehr unkonkret, muss man wirklich sagen.
Okay, Dario. Ja, da haben wir jetzt schon einiges zusammengetragen und hoffen, dass die Politik da tätig wird, damit wir, naja, nicht erleben, wie unser Rechtsstaat doch deutlich drunter leidet.
Ja. Ja. Genau, und unter diesen Gedanken vielleicht einfach noch mal ein kurzer Ausblick, weshalb das jetzt eine Sache ist, die muss zeitnah geschehen. Es gibt so ein paar Fallgestaltungen, die sich jetzt eben häufen. Zum einen, wir haben diese Riesenmassenverfahren, ich sage nur EncroChat. Es gibt jetzt aber auch diese Klagewelle gegen die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, wenn wir jetzt mal an Wirecard denken. Und das sind dann alles diese riesigen Verfahren. Auch in der DSGVO werden Schadensersatzansprüche durchaus in nächster Zeit in größerer Zahl geltend gemacht werden, wenn da mal einige der Rechtsunsicherheiten beseitigt worden sind. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, einfach weil die immer globalisiertere Welt und auch gerade das Internet einfach solche Fallgestaltungen sehr gerne bereithält, wo es einfach um eine unglaubliche Potenzierung der Arbeit geht. Und jetzt gibt es natürlich für die Verbraucher, sag ich mal, in positiver Sicht die Entwicklung Legal Tech. Da kann man sich unter anderem Anbieter wie Flightride denken, wenn wir jetzt Ansprüche nach der Fluggastrechte-Richtlinie geltend machen möchten, weil unser Flugzeug Verspätung hatte oder dergleichen, dann kann ich einfach in eine Eingabemaske meine Daten eingeben, kann sagen, hier, das und das und das war mein Flug, der hatte so und so viel Verspätung, und dann rechnet das Ding im Prinzip mehr oder weniger automatisch aus, ob ich einen Anspruch habe und wie der denn genau lautet. Und dann kann ich mehr oder weniger entscheiden, ob diese Kanzlei, die mir so eine Eingabemaske dafür bereitgestellt hat, ob die das einfach dann für sich jetzt bearbeiten soll. Und dann kommt es zu diesen Situationen, wo halt eben hunderte, tausende eigentlich Fälle dann auch ganz gerne mal vor Gericht landen, weil die Kanzlei eben mehr oder weniger nur auf den Knopf drücken muss und kann dann dort einen Schriftsatz generieren, der eben unglaublich lang ist. Und diese einzelnen Schadensersatzansprüche dann einklagen. Ein Gericht hat aber wiederum keine Legal-Tech-Möglichkeiten. Die haben keinen Knopf, mit dem dann eben über solche Massenansprüche mehr oder weniger entschieden werden kann. Also das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding, das vielleicht in Zukunft eine Entwicklung sein könnte, die helfen könnte. Legal-Tech im Gerichtssaal. Und mehr automatisierte Entscheidungsprozesse für einfachere Ansprüche. Und ein anderes Problem, was sich auch entwickelt hat, ist im Zusammenhang mit Rechtsschutzversicherungen. Rechtsschutzversicherungen haben dann eine Konstellation hervorgerufen, wo es zu einer faktischen Klagbloßstellung der Parteien oder der klagenden Partei kommt. Was soll das heißen? Das heißt, eine Kanzlei in dem Wissen, dass die Person eine Rechtsschutzversicherung hat, schlägt einen Vergleich aus, beziehungsweise in Absprache mit dem Mandanten natürlich, und erklärt dann etwas, das sich faktische Klagbloßstellung nennt. Was heißt, wenn jetzt im Prinzip der Vergleich, also das Ausschlagen des Vergleichs dazu führt, dass der Prozess am Ende verloren wird, dann zahlt die Kanzlei die Differenz. Aber, also die Differenz, die dem Mandanten dadurch entsteht, dass der Vergleich ausgeschlagen wurde. Aber dadurch, dass eine Rechtsschutzversicherung besteht, zahlt halt eben der Kläger selbst die Prozesse nicht, sodass es für ihn halt egal ist, wenn weitere Instanzen ins Boot geholt werden. Und die für die Kanzlei ist es durchaus interessant, weil sie hat damit nämlich dann weitere Instanzen, in denen sie dann Recht bekommen kann und in denen dann eben Prozess dann eben doch nochmal kippen kann. Das Hauptinteresse für die Kanzlei besteht aber in den Prozesskosten, die natürlich unglaublich in die Höhe gehen. Also da werden dann mehr oder weniger die Rechtsschutzversicherungen in die Situation gedrängt, dass sie die Prozesskosten, die vollkommen unnötig sind, weil es eigentlich einen Vergleich gibt, da aber die Anwaltskosten so viel höher sind, müssen sie diese Anwaltskosten für die zusätzlichen Instanzen dann zahlen, und die Kanzlei zahlt dann aus ihrer dicken Anwaltsvergütung dann eben noch den Vergleich für den Kläger. Und das setzt halt einfach falsche Anreize, so wie es derzeit ausgestaltet ist.
Okay, ja. Ich denke, da sind wir soweit auch durch, ne?
Ja, ich meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich ewig so weiterreden über die ganzen Probleme, die wir in dem System haben, aber das führt dann ja auch zu nichts. Lars, es war mir wie immer ein Fest.
Ja, ich bedanke mich bei dir auch.
Und wir hören uns sehr bald wieder, unter anderem, vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber bestimmt sehr bald, mit der Juristenausbildung und was wir verändern könnten.
Genau, das nächste Thema, was wir uns vorgenommen hatten, ist das Verbot zur Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Das wollten wir uns mal genauer angucken und was das jetzt bedeutet, dass das abgeschafft wird.
Insofern, wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne uns treu. Wenn nicht, bitte auch und hört es euch wenigstens an. Das ist gut für unsere Zahlen.
Genau. Und ja, wir freuen uns immer über Feedback.
Sowieso, wenn ihr Fehler gefunden habt, dann hinterlasst uns bitte gerne ein bisschen Hate Speech in den Kommentarboxen unter euren Podcatchern, und folgt uns natürlich auch auf Twitter, weil da passiert die wahre Magie.
Okay, dann tschüss, Dario.
Tschüss. We'll be right back.
kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
Das fürchte ich schon.